So wie der Edwin gucke ich auch erstmal rum. Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich grüße euch alle herzlich hier vor Ort und an den Übertragungsgeräten. Ich darf euch heute einladen, mit mir eure Bibeln aufzuschlagen im ersten Johannesbrief. Schlagt mit mir euren Bibeln im ersten Johannesbrief auf. Und ich möchte mit euch zu Beginn die ersten Verse auf dem so wichtigen und genauso so aktuellen Brief nach wie vor euch vorlesen, mit euch lesen. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, die ersten 4 Verse. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Wort ist offenbart worden und wir haben es gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Ich möchte diese Predigt mit einem Gebet beginnen und nicht nur diese Predigt, sondern die Predigtreihe zu diesem biblischen Buch. Und ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Mein Herr Jesus Christus, dein Wort ist Wahrheit, dein Wort ist Licht, dein Wort ist Zeugnis deiner Liebe zu uns, zu deinen Kindern. Herr, das wissen wir, das glauben wir. Herr, das dein Wort von Anfang an wirkte und bis in unsere Zeit hinein wirkt, in diese Gegenwart, das glaube ich fest. Ich glaube an die Kraft deines Wortes. Es hat sich nicht geändert. Von Anfang an hast du es verkündigt und bezeugt hast und es gesehen, es berührt worden ist. Ich glaube an die Wirkung deines Wortes, Jesus Christus, weil du selbst das Wort bist. Es hat sich nicht geändert und du änderst dich nicht. Du warst, du bist und du wirst kommen. Du hast in deinem Wort durch deinen Propheten Jeremia ausrichten lassen, dass du selbst darauf Acht geben wirst, dass dein Wort sich erfüllt. Du hast gesagt, dass du darauf Acht gibst, dass es auch ausgeführt wird. Und so flehe ich dich heute an, bevor wir dein Wort uns anschauen, bevor wir durch diesen Brief gemeinsam durchgehen. Ich bitte dich, Herr Jesus Christus, nicht um meine Ehre und nicht meines Ansehens, des Erfolges, sondern um deines Ansehens, um deine Ehre, Herr, und deiner selbst willen, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist dieses Wort in Kraft begleitest und heute genauso durch das Wort redest wie von Anfang an. So bete ich, Jesus Christus, dass du durch dieses Wort das in den Herzen bewirkst, wozu du dieses Wort gesandt hast, wozu du dieses Wort hast aufschreiben lassen. Und ich bitte dich, Herr, dass du durch dieses Wort deine wahre Kinder offenbarst und ihnen die herrliche Gewissheit des ewigen Lebens schenkst und somit eine herrliche, unvergängliche, vollkommene Freude gibst. Jesus, ich bitte das in deinem herrlichen Namen. Amen. Ihr Lieben, es ist nichts Neues, dass wenn wir die Botschaft oder ein Vers oder eine Aussage der Schrift oder eines biblischen Buches verstehen wollen und richtig deuten wollen, wenn wir darin denn wirklich den Willen Gottes erfassen und begreifen wollen, dass wir zuerst dann da uns fragen müssen, in welchem Zusammenhang wurde das gesagt? Das ist etwas, was mittlerweile, ich denke, uns sehr bekannt und uns klar ist. Es gehört sich, dass sogar im normalen Leben, dass wenn jemand etwas sagt, wir etwas immer dann berücksichtigen, in welchem Zusammenhang wurde das gesagt, um das richtig zu verstehen. Wie viel mehr verhält sich das mit dem Wort Gottes? So haben wir eine Aussage der Schrift und haben wir ein Wort aus der Schrift, so müssen wir uns fragen, in welchem Zusammenhang, was ist die eigentliche Botschaft, in welchem Kontext wurde das gesagt? Und das ist eine der wichtigsten Dinge, damit wir wirklich bei der Wahrheit, damit wir wirklich bei dem Anliegen Gottes bleiben und das auch wirklich verstehen und das auch in unserem Leben auch für uns in Anspruch nehmen. Von daher ist das Erste, was man tut, man muss sich darum bemühen und sich fragen, was ist die Hauptaussage? Was, in welchem Zusammenhang, was ist die Hauptaussage vom ersten Johannesbrief, wenn man diese vier Verse recht deuten und recht verstehen muss? Man muss nach dieser Botschaft, der eigentlichen Botschaft, dem Ziel dieses Buches, muss man da fragen, da muss man danach suchen. Und das macht man am besten, indem man ganz, ganz oft den Brief liest und dann nicht nur den Brief, sondern liest, wo er steht, das Neue Testament, und dann nicht nur das Neue Testament, dann auch das Alte Testament liest. Also ich rate jedem, mindestens 7-mal ein biblisches Buch durchgelesen zu haben, bevor man wagt, darüber Aussagen zu treffen, zu sagen, was hat es zu sagen oder nicht. Ich tue das meistens so, ich lese in meiner Bibel, und das hatte ich getan mit dem ersten Johannesbrief, ich lese es in meiner Bibel und da sind ganz viele Anmerkungen. Und dann lese ich es noch einmal, das zweite Mal in einer Bibel, in der es keine Anmerkung gibt, damit ich nicht schon von meinen eigenen Gedanken und meinen Anmerkungen schon in eine bestimmte Richtung geführt werde. Und nachdem ich das gelesen habe, nehme ich eine andere Übersetzung, vielleicht eine Schlachter oder eine Menge, und dann lese ich das in ihr, damit ich einen neuen Zugang bekomme zu diesem Buch. Und wenn ich das getan habe, mache ich das mindestens 2-mal, dass ich entweder auf dem Fahrrad oder im Auto das höre, dann lasse ich es jemand lesen. Und bis ich 7-mal durch ein Buch komme, dann bekommt man schon ein gutes Gespür und einen guten Eindruck, um was geht es da eigentlich. Man merkt die Wiederholungen, man hört die Hauptaussagen und vor allem der Geist bestätigt das einem nach und nach und es wird klarer. Dankbar aber ist man natürlich für die Briefe, in denen man ziemlich schnell zu diesem Punkt kommt, die Hauptbotschaft zu erkennen, wenn der Autor selber schreibt: Dies habe ich euch geschrieben damit. Und wenn ich sowas finde, dann ist es herrlich. Da muss man nicht viel raten, da muss man nicht viel spekulieren und hineinlegen, sondern das Wort selbst sagt: Das habe ich euch geschrieben damit. Und dann weiß man. Und dann muss man alle Aussagen immer im Kontext dieser Botschaft deuten. Das Schwierige beim Johannes ist, er hat zu viel gesagt. Bei ihm liest man durch den Brief und das steht sehr oft: Dies habe ich euch geschrieben, dies habe ich euch geschrieben. Und dann denkt man, da muss man genau jetzt wieder forschen und sagen: Okay, was ist aber die eigentliche Aussage? Schaut mal in Kapitel 2, Vers 1 heißt zum Beispiel: Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater Jesus Christus. Das ist dies habe ich euch geschrieben. Wir wissen, das ist eine wichtige Aussage, die wir haben. Das Gleiche finden wir dann, schaut mal in Kapitel 2 ab, Vers 12, das wiederholt er immer wieder. Vers 12 heißt es: Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Vers 13: Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Vers 13 weiterhin: Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, und ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und dann heißt es am Ende von Vers 14: Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Auch das mehrmals sagt er, warum hat er geschrieben oder warum schreibt er das? Aber damit hört es nicht auf. Geht mal mit mir in Vers 21 im gleichen Kapitel. Da heißt es: Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt, wisst, dass keine Lüge in der Wahrheit ist. Haben wir einen weiteren Hinweis, warum er diesen Brief geschrieben hat? Vers 26: Dies habe ich euch im Hinblick auf die geschrieben, die euch verführen. Es gibt ganz, ganz viele Hinweise innerhalb des Briefes, und Johannes sagt, warum er schreibt. Und wie gesagt, er sagt sehr oft, dass man sich wiederum fragen muss: Aber was ist die eigentliche Aussage, was ist die eigentliche Botschaft? Und die finden wir in einer Klammer. Der erste Hinweis ist Kapitel 1, Vers 4. Das ist für mich der Schlüsselvers und das ist die eigentliche Aussage von diesem Brief. Dort heißt es am Ende von Vers, nicht am Ende, sondern Vers 4: Und dies schreiben wir, damit unsere, in manchen Übersetzungen heißt eure, ich glaube Schlachter übersetzt eure, nur damit ihr nicht verwirrt seid, in der unsere Übersetzung schließt das den Johannes mit ein. Also unsere Freude und die Freude des Johannes. Und dies schreiben wir euch, damit unsere Freude vollkommen sei. Das ist der Hauptzweck, so beginnt dieser Brief, und das ist der Grund, warum dieser Brief geschrieben worden ist, warum Gott ihn inspiriert hat und warum Johannes ihn auch hat aufgeschrieben. Es geht um die vollkommene Freude. Das ist der Zweck. Ich wollte gerade sagen, schickt die Kinder nicht weg, gell? Dann ihnen ins Himmelreich. Denn dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Uns wird gleich am Anfang also der Zweck, das Ziel dieses Briefes genannt. Und wenn ihr mit mir ans Ende von diesem Brief geht, finden wir noch eine Aussage. Das ist der zweite Schlüsselvers. Und zwischen diesen beiden Schlüsselversen wird diese Hauptbotschaft entfaltet. Also die zweite Aussage, der zweite Schlüsselvers, Kapitel 5, Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Zwischen diesen beiden Aussagen bewegt sich dieser Brief und zwischen diesen beiden Aussagen wird die Hauptbotschaft entfaltet und spiralförmig, tiefer, 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 wiederholend, fast so mühlsteinartig wird diese Wahrheit vertieft und entfaltet und erklärt. Und ein Grund, warum ich diesen Brief liebe, das kommt meinem Wesen Natur ziemlich gleich, wiederholt sich sehr viel und aus verschiedenen Perspektiven geht es um eine Sache, und zwar folgendes. Es geht darum, dass wir zu einer vollkommenen, völligen, einer ewigen Freude gelangen, und zwar durch die Gewissheit des ewigen Lebens. Das ist der Grund, warum dieser Brief geschrieben ist. Eine ewige Freude, eine vollkommene Freude zu empfangen oder zu haben, auf der Grundlage oder durch die Gewissheit des ewigen Lebens. Darin ist die vollkommene Freude. Und diese Wahrheit und dieses Ziel, in uns diese Freude zu schenken oder zu wecken bzw. zu bestätigen, wird durch die Entfaltung der Gewissheit des ewigen Lebens vorgenommen. Und das macht Johannes in einer wunderbaren Art und Weise. Also hier geht es darum, dass wir eine Gewissheit bekommen. In diesem Brief geht es um die Gewissheit des ewigen Lebens. Als Johannes diesen Brief schrieb, war er schon ziemlich alt. Das ist einer der letzten Briefe, den er geschrieben hat. Den ersten und einer der ersten Briefe, der zwar auch etwas später geschrieben wurde, aber in seinem Leben etwas früher, war das Johannesevangelium. Auch dort hat er den Zweck angegeben, auch dort hat er gesagt, warum er das Evangelium geschrieben hat. Und das möchte ich euch kurz zeigen. Schlagt mal mit mir das Johannesevangelium auf. Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 31. Dort sagt Johannes auch, warum er das Johannesevangelium geschrieben hat. Johannes 20, Vers 31. Dies aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das Johannesevangelium hat Johannes aus dem Grund geschrieben, damit man zum Glauben an Jesus Christus kommt. Und zwar durch seinen Namen. Und durch diesen Glauben an seinen Namen man das Leben bekommt, das ewige Leben bekommt. Also die Stoßrichtung und das Anliegen vom Johannesevangelium ist, Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus zu führen und so sie teilhaben zu lassen an dem ewigen Leben, damit sie das ewige Leben bekommen. Das ist das Anliegen des Johannesevangeliums. Dagegen ist das Anliegen vom ersten Johannesbrief nicht, wie man das ewige Leben bekommt, sondern ob man das ewige Leben hat. Das ist eine andere Intention. Er schreibt also am Anfang ein Evangelium und sagt, so kommt man zum Glauben, so bekommt man ewiges Leben, durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und am Ende seines Lebens sieht er sich genötigt, der Gemeinde zu schreiben und sagt, wir müssen prüfen, ob wir den Glauben haben. Es geht darum, die Gewissheit zu haben, haben wir den rettenden Glauben, haben wir wirklich den Glauben an Jesus Christus, haben wir wirklich ewiges Leben. Diese Zielrichtung, also im Johannesevangelium geht es darum, wie wir ewiges Leben bekommen. Im ersten Johannesbrief geht es darum, ewiges Leben haben. So, wie bekommt man ewiges Leben? Und hat man das ewige Leben? In diesen zwei Spannungspolen oder in diesen zwei Anliegen haben wir in diesen beiden Briefen. Es geht also, die Geschwister oder die Gemeinde in eine Gewissheit zu führen, in ein Überzeugtsein, in eine Gewissheit des ewigen Lebens. Ich würde sagen, es geht um Heilsgewissheit. Die Gewissheit meiner Rettung, die Gewissheit meines ewigen Lebens. Darum geht es. So, darum spricht Jesus im Johannesevangelium, und Johannes schreibt auf und sagt, dass Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das haben wir im Johannesevangelium. Und wer an ihn glaubt, hat somit ihn, und somit hat er das Leben und somit hat er das ewige Leben. Im Johannesbrief, geht mal mit mir im ersten Johannesbrief in Kapitel 5 nochmal zurück. 1. Johannes 5, schaut mal, was im Vers 12 kurz vor diesem Schlüsselvers steht. In Vers 12, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Das ist das Entscheidende. Und dann sagt er, und ich habe euch das geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr Leben habt. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Darum geht's. Das steht auf dem Prüfstand. Hat man den Sohn oder hat man den Sohn nicht? Liebe Geschwister, das ewige Leben ist nicht ein Ortswechsel. Das ewige Leben ist nicht irgendein Gefühl. Das ewige Leben ist nicht irgendwie an ein Ziel zu kommen und hoffen, man kommt da an. Oh, angekommen, geschafft. Es ist nicht einfach ein Übergang von einem Zustand in den nächsten. Das ewige Leben ist eine Person. Und wenn man diese Person hat, Christus, dann hat man das ewige Leben. Man kriegt es nicht erst, man hat es. Und wenn man diese Person nicht hat, dann hat man kein ewiges Leben. Man kann nicht sagen, ich habe Christus, aber kein ewiges Leben. Oder man kann nicht sagen, ich habe ewiges Leben, aber halt kein Christus. Wenn man Christus hat, wenn man den Sohn hat, dann hat man ewiges Leben. Aber wenn man ihn nicht hat und ein Irrtum aufgesessen ist und alles Mögliche glaubt, nur nicht an den Sohn Gottes, hat man kein ewiges Leben. Und Johannes schreibt und sieht diese Notwendigkeit. Er lebt in einer Zeit, und die ist vergleichbar mit unserer. Die Not ist die gleiche, dass die Gemeinde prüfen muss, dass die Gemeinde sich prüfen muss, hat man Christus oder hat man keinen Christus? Hat man den Sohn oder hat man den Sohn nicht? Denn genauso wie zu seiner Zeit, am Ende seines Lebens, stand es nicht gut um die Gemeinde. Wir finden den Zustand in der Offenbarung, die er geschrieben hat, wir finden den Zustand in den Sendschreiben, stand nicht so gut um die Gemeinde. Und es gab Kinder Gottes, die daran gezweifelt haben. Leute, Lehrer und Lehren kamen in die Gemeinde, die diese Gewissheit, die Alleingenügsamkeit Christi, die Gewissheit, wer den Sohn hat, hat das Leben. Es wurde in Frage gestellt. Man wurde gelehrt, Jesus zu haben allein reicht nicht. Es braucht noch bestimmte Dinge, damit man wirklich gewiss sein kann. Und letztendlich, aber wer kann wirklich gewiss sein? Was müssen wir, können wir, sollen wir tun, um wirklich zu dieser Gewissheit gelangen? Es reicht und ich habe das ewige Leben. Und so gab es nicht wenige, die zweifelten an dem ewigen Leben und zweifelten an der Genügsamkeit des Glaubens an Christus. Auf der anderen Seite aber schlichen sich genauso andere Lehren ein, die behaupteten, dass wir überhaupt zu keiner Gewissheit gelangen können. Vor allem zur Zeit des Paulus war das eine gnostische Lehre. Falsche Lehrer haben verderbenbringende Parteiungen und Lehren hineingebracht. Petrus spricht ebenfalls über solche. Und sie lehrten einen anderen Christus, sie lehrten ein anderes Evangelium und haben auf einer anderen oder auf einer falschen Grundlage eine Gewissheit geschaffen, wo es keine war. Sie glaubten, sie haben es und sie hatten es nicht. Warum? Weil sie einen anderen Christus predigten, weil sie ein anderes Evangelium predigten. Nun, was meine ich damit? Diese Lehre der Gnostik zum Beispiel, der Gnosis, die hat behauptet, dass man braucht eine besondere Erfahrung, eine besondere Erkenntnis. Und diese besondere Erkenntnis bekommt nur eine besondere Elite. So, es gibt verschiedene Stufen und man kommt erst zu dieser Gewissheit und zu der Erkenntnis, wenn man eine besondere Erfahrung macht, eine besondere Erkenntnis. Dies begleitete mit der Erkenntnis, dass sie sagten, dass das Fleisch, in dem sie leben, absolut verdorben ist und das ist tierisch. Mit all den Verlangen und Begierden, all das ist das Fleisch. Aber das Eigentliche ist die Gnosis, die Erkenntnis, das ist der Geist des Menschen. Und das ist heilig, das ist göttlich. Alles andere ist irdisch und teuflisch. Und dann entwickelt sich daraus zwei Arten von Glauben. Und das, die einen sagten, dann müssen wir in einer extremen Askese leben. Das heißt, wir müssen unser Fleisch so kasteien und so unter Zucht bringen, damit wir diese Regungen unter Kontrolle bekommen. Und die anderen sagten, nein, das Fleisch ist eh teuflisch und geht eh verloren, also können wir so leben, wie wir wollen. Der Geist ist rein, der Geist bleibt bewahrt, dem Geist wird das nicht betreffen, also lasst uns das sündigen und das macht keinen Unterschied in diesen beiden Extremen. Und sie führt noch etwas, das führte zum Weiteren, diese Überzeugung, dann sagten sie, der Sohn Gottes, unser Retter, der Gottessohn, konnte doch nicht in dieses sündhafte Fleisch kommen. Das ist ein tierisches Fleisch mit Sünden behaftet und Begierden. Wie soll der Sohn Gottes Mensch werden und diese Gestalt annehmen? Unmöglich. Das ist Blasphemie. Das ist eine Irrlehre. Und sie leugneten die Menschwerdung Jesu. Sie sagten nicht, es gibt keinen Jesus. Sie sagten nicht, Erlösung nur durch Erkenntnis, wie auch immer. Sie lehrten einen Jesus. Nur lehrten sie einen Jesus, der in Gestalt des Geistes auf einen Mensch Jesus, einen Jesus von Nazareth, ein guter Mann, der wirklich gut war, gelebt hatte. Und dann in seiner Taufe kam Jesus, der Sohn Gottes, im Geist auf ihn und lebte diese 3 Jahre. Und dann, bevor dieser Sohn oder bevor dieser Mensch Jesus von Nazareth starb, verließ der wahre Jesus den Leib. Weil der Sohn kann doch nicht sterben. Gott kann doch nicht sterben. Und so, und Leute dachten, ja stimmt, Gott, das ist ja richtig, das ist interessant. Und sie sind diesen Gedanken hinterher. Aber das waren griechische, philosophische Gedanken. Das waren Gedanken dieser Welt. Und sie haben sie in die Gemeinde integriert und haben an Jesus kreiert, der nichts mit dem zu tun hat, was in der Schrift steht. Sie glaubten an einen Jesus und dachten, haben dadurch ein ewiges Leben. Und hatten kein Leben. Und Johannes schreibt diesen Brief. Er schreibt diesen Brief, um letztendlich das hervorzubringen. Es brauchte eine Läuterung, es brauchte eine Prüfung. Es brauchte ein Sieben, damit man und merkt, wer ist wirklich ein Kind Gottes, wer glaubt wirklich an Christus und wer nicht. Wer glaubt irgendwelchen philosophischen und menschlichen Gedankengebäuden. Es brauchte eine Prüfung. Das ewige Leben ist nur in der Person Jesus Christus zu haben. Nein, Jesus ist das ewige Leben. Haben wir ein falsches Verständnis über Jesus? Haben wir einen falschen Glauben? Haben wir einen falschen Glauben? Haben wir eine falsche Gewissheit? Haben wir eine falsche Gewissheit? Wisst ihr, was wir nicht haben? Freude. Keine vollkommene Freude. Liebe Geschwister, vollkommene Freude. Nicht eine Freude, eine vollkommene Freude, das heißt, die von Gott gegeben ist, kommt nur aus einer wahren Erkenntnis, aus einem wahren Verständnis, aus einem wahren Glauben von Jesus Christus. Sonst gibt es keinen Frieden, es gibt keine Freude. Man kann sich religiös geben, man kann vieles tun, man wird nie zu dieser Freude gelangen, nach der wir wahrscheinlich alle uns sehnen, oder? Eine völlige Freude. Wer hätte gern so eine? Ich hoffe, ihr kennt sie. Eine völlige Freude. Damit diese Freude völlig wird, vollkommen wird, göttlich wird, muss unser Glaube geläutert, muss unser Glaube geprüft werden. Ich las in den Tagen die Biografie von Whitfield, von George Whitfield, ich weiß nicht zum wievielten Mal, ich las sie trotzdem. Gott hat ihm eine große Erweckung geschenkt. Großes durch ihn getan. Und das beeindruckte mich, dass er jedes Mal, wenn er von Schwierigkeiten, von Angriffen, von Parteien und von solchen Dingen in der Gemeinde hörte und erlebte, er immer Folgendes sagte, wenn es eine Ernte gibt, muss es auch ein Wurfeln geben, also ein Sieben. Nach jeder Ernte kommt eine Zeit, wo das Weizen, das eingefahren ist, gesiebt werden muss. Das hat mir so geholfen. Das ist wichtig. Es gibt nicht nur Ernte, nicht nur Segenszeiten in die Sinne. Es braucht und es wird immer eine Zeit des Prüfens nach dem Gebens kommen, nach der Ernte. Wenn wir Erkenntnis bekommen, wenn wir Verständnis bekommen, wenn wir Erkenntnis über den Sohn und das Evangelium hören und es annehmen, wird das geprüft, ob das der Wahrheit entspricht. Und wisst ihr, was das Kriterium ist am Ende, ob man sagen kann, was habe ich wirklich das Wahre oder nicht? Was ist das Prüfkriterium? Habe ich eine vollkommene Freude? Ist es meine Freude? Denn das ist das Ziel. Ziel allen Glaubens ist eine vollkommene Freude. Wir leben in einer Zeit, in der die Gemeinde geläutet und geprüft wird. Das ist nichts Neues und das ist notwendig. Johannes der Täufer, als er gefragt wurde, bist du der Messias, was hat er geantwortet? Erstmal, nein, ich bin's nicht. Schlag mit mir Lukas 3 kurz auf. Das Lukas Evangelium Kapitel 3. Eine wichtige Stelle zum Verständnis des Werkes Jesu. Lukas Evangelium Kapitel 3 ab Vers 16. Ich lese vielleicht ab Vers 15 euch mit. Als aber das Volk in Erwartung war und alle in ihren Herzen wegen Johannes überlegten, ob er nicht etwa der Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach, ich zwar taufe euch mit Wasser, es kommt aber ein Stärkerer als ich und ich bin nicht würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Darüber gibt es viele Diskussionen und Auslegungen und Spekulationen. Was meint Johannes? Jesus wird kommen. Er wird nicht mit Wasser taufen, sondern mit dem Heiligen Geist. Das ist Wiedergeburt. Das ist Neuschöpfung. Das ist Erkenntnis und Verständnis, das ist Glaube. Aber Johannes sagt, und er wird auch mit Feuer taufen. Und dann wird das erklärt. Schaut mal Vers 17. Was ist dieses Feuer? Nicht unbedingt gleich Pfingsten. Nicht Zungenrede. Nicht Wunder und Zeichen und all diese Dinge. Was ist das Feuer? Vers 17. Seine Wurfschaufel, Wurf heißt das, gell? Worfeln, glaube ich, habe ich doch. Seine Wurfschaufel ist in seiner Hand, seine Tenne zu reinigen und den Weizen in seine Scheune zu sammeln. Den Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Jesus wird zwei Dinge tun. Er wird durch den Geist seine Kinder zu sich ziehen, er wird neues Leben geben. Aber er wird seine Tenne reinigen. Denn nicht jeder, der zu ihm sagt, Herr, Herr, ist seiner. Nicht jeder, der seinen Namen bekennt, nicht jeder, der in Gottesdienst geht, nicht jeder, der sagt, ich bin Christ, ich bin gläubig. Es wird geprüft werden. Der Satan hat euch zu begehren, zu sieben wie den Weizen. Und Jesus sagt, ja, es ist notwendig. Nicht, ich habe es ihm verboten. Es ist notwendig. Was steht unser Glaube? Ist unser Glaube echt? Ist es eine Gewissheit, dass wir den wirklich wahren, kostbaren Glauben haben? Liebe Geschwister, es muss erprobt, es muss geprüft werden. Paulus ist da genauso wenig naiv wie Whitfield gewesen. 2. Korinther, 1. Korintherbrief, der Abendmahlsabschnitt. Er sagt, ich höre, dass Spaltung unter euch sein und zum Teil glaube ich es. Das heißt, ich verstehe es, warum. Es ist notwendig, dass die Bewerten offenbar werden. Bedrängnisse müssen da sein, Prüfungen müssen da sein, denn da offenbart sich, ob man ein Kind Gottes ist oder nicht. Geht mit mir 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 5. 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 5, am Ende von seinem Brief an die Korinther, schreibt er, Vers 5, das Geräusch habe ich vermisst. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Das ist ein Auftrag. Liebe Geschwister, dieser Brief ist geschrieben, der erste Johannesbrief ist mit diesem Zweck geschrieben, damit wir uns prüfen, und damit wir in und durch die Prüfung eine Gewissheit erfahren, eine Zuversicht haben und damit zur vollkommenen Freude kommen. Das Ziel ist die vollkommene Freude durch eine wahre, vollkommene Gewissheit. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich weiß es. Nicht ich vermute, ich schätze, ich hoffe, ich weiß es. Eine Gewissheit, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist der Zweck. Ich weiß es. Eine feste Gewissheit. Wir leben in einer Zeit der Ungewissheit, oder? Unwissenheit. Angefangen von unseren Lebenssituationen. Vor ein paar Jahren wusstest du noch, okay, in 2, 3 Jahren wird das sein. Dann kann ich, wenn man was anlegt, was kauft, dann könnte man damit sagen, dann mache ich die Rendite oder keine Ahnung. Kann man das heute sagen? Wissen wir, was morgen kommt? Wir wissen es nicht. Egal auf welche Ebene, ob politisch, ob wirtschaftlich, ob von der Natur her, wir leben in einer Zeit der Ungewissheit. Man weiß nicht, wir wissen nicht, was morgen kommt. Wir wissen es einfach nicht. Werden wir noch den Frieden haben? Wir wissen es nicht. Können wir uns noch so versammeln? Wir wissen es nicht. Werden wir noch mein Haus, meine Familie, Gesundheit? Wir wissen es nicht. Keine Ahnung. Wir leben in einer Zeit der Ungewissheit. Aber diese Ungewissheit ist genauso auch in den Gemeinden. Liebe Geschwister, man sagt, dass die Gewissheit unseres Heils eine teuflische Lehre ist. Man sagt, dass die Gewissheit des ewigen Lebens, dass ich weiß, dass ich wissen kann, ob ich gerettet bin, das ist unmöglich. Man sagt, es ist gefährlich. Das treibt die Menschen dann in eine falsche Sicherheit und dann sündigen sie. Und so gibt es von den Kanzeln keine Botschaft der Gewissheit. Und wenn es keine Botschaft der Gewissheit gibt, was gibt es nicht? Freude. Keine vollkommene Freude, weil es keine vollkommene Gewissheit gepredigt wird. Dann können Menschen nicht in eine vollkommene Ruhe, eine vollkommene Freude hineingehen. Absolut unmöglich. Andere lehren, das ist mein Studium gewesen, waren das harte Kämpfe. Sie lehren nicht, dass es keine Gewissheit in Bezug auf unser Heil gibt. Sie lehren sogar, es gibt keine Gewissheit in Bezug auf die Autorität und die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes. Woher weiß ich ganz genau, dass Johannes das meinte, was er da schrieb? Woher weiß ich ganz genau, dass es wirklich Gottes Wort ist? Woher weiß ich ganz genau, dass es nicht verfälscht worden ist, noch über die tausende Jahre? Hat Gott wirklich das gesagt? Du glaubst eins, du glaubst eins. Jeder soll das sich herausnehmen, was er denkt, dass es zu sagen hat. Keine Gewissheit über die Autorität und die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes. Wie kann man dann zu einer völligen Freude geraten kommen? Wie kann man zu einer völligen Gewissheit kommen, wenn man selbst an diesem Buch zweifelt? Keine vollkommene Freude. So ringt man um die Gewissheit. Und darum schreibt Johannes in diesem Brief, wenn man das mehrmals durchliest, kommen folgende Formulierungen immer und immer und immer wieder. Der Glaube wird geprüft und nochmal mit dem Ziel, Freude durch Gewissheit. Es kommen solche Aussagen und ich werde sie nur kurz ansprechen, weil wir im Laufe der Auslegung sie genug uns anschauen werden. Da heißt es, wenn wir sagen, habt ihr wahrscheinlich beim Lesen, ich vermute, dieser Brief wurde schon oft von euch gelesen. Wenn wir sagen zum Beispiel, dass wir, dann, kommt immer dann, wenn du etwas sagst, dann. Oder kommen Aussagen, wer sagt, er liebt Gott zum Beispiel, dann ist er und so weiter. Und diese Formulierungen tauchen permanent, das sind Tests, das sind Prüfungen, die zu Gewissheit führen sollen. Wenn jemand etwas sagt, dann sollte dann aber doch das und dabei rauskommen. Wenn wir sagen, wer sagt, jeder der, solche Formulierungen tauchen auf, oder wir wissen, wenn jemand, oder wer bekennt das, oder wenn jemand sagt, oder wir wissen, immer wieder die gleichen Formulierungen, mühlenartig, spiralförmig tauchen immer und immer wieder auf. Wenn wir, wenn jemand, wenn oder jeder, der. Und dieses Ziel verfolgt Johannes mit jeder dieser Prüfung. Zu sieben den Weizen und zu trennen vom Spreu, damit man zu einer Gewissheit kommt. Nicht einem Vermuten, nicht einem Raten, nicht ich hoffe, ich werde ewiges Leben bekommen. Nein, ich weiß, ich habe es, weil, Punkt, 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 Punkt. Ich habe in diesem Brief 10 Tests ausgemacht, 10 Klassenarbeiten und ich möchte sie mit euch schreiben. Ja, wir schreiben überall, ob in der Schule oder im Studium, in der Ausbildung, wird nach jedem Abschnitt und des Studiums wird ein Zwischenfazit gezogen. Habe ich es verstanden oder nicht? Habe ich wirklich Erkenntnis? Habe ich das gelernt, was ich zu lernen habe? Und so gibt es in diesem Brief 10 Prüfungen, 10 Tests, die für die Kinder Gottes geschrieben sind, damit sie schauen können, haben sie wirklich die wahre Erkenntnis? Haben sie wirklich verstanden, wer Jesus Christus ist? Haben sie wirklich das ewige Leben? Es gibt 10 Tests. Ich hab nicht gedacht, okay, 10 wäre gut, dann wären 7. Ich habe sie aus dem Text für mich herausgearbeitet. Aber so wie, wer kann sich noch an einen Test in der Schule erinnern? Schöne Erinnerung. Ja, mit Furcht und Zittern wartet ihr jetzt auf diese Tests, richtig? Dann ich kriege zu einem Thema, wir behandeln ein Thema und dann kommt ein Test zu diesem Thema. Und dieses Thema und dann kommen einige Fragen. Und anhand dieser Fragen weiß ich, habe ich dieses Thema verstanden, ja oder nein? Das ist der Johannesbrief. Es gibt 10 Tests, an 10 Themen die wahren Kinder Gottes geprüft werden. Ich möchte euch sie kurz nennen, damit ihr ein Gespür bekommt, worauf ihr euch vorbereiten könnt. Der erste Test hat was mit der Gemeinschaft zu tun. Wer sagt, er hat Gemeinschaft mit dem Vater? Und dann gibt es einen Test dafür. Ein Test, das die Gemeinschaft mit dem Vater betrifft. Ein Kenntnis, die wahre Erkenntnis Gottes betrifft. Ein Test, das braucht ihr jetzt nicht aufschreiben, das werden wir nach und nach durcharbeiten. Ein Test, der die wahre Liebe Gottes, die wahre Liebe zum Vater prüft. Ein Test, der eine bleibende Gemeinschaft, eine wahre Gemeinschaft prüft. Ein Test, der die wahre Gerechtigkeit, also unsere Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, prüft. Ein Test, der unsere wahre Liebe zu den Geschwistern, zu den Brüdern prüft. Ein Test, der unsere wahre Liebe zu der Welt oder eben keine Liebe, ein Überwinden der Welt prüft. Ein Test, der die wahre Liebe überhaupt prüft. Ein Test, das unser inneres Zeugnis, das heißt die Gewissheit prüft. Und ein Test, das unsere Freimütigkeit vor Gott prüft. Ob wir freimütig von ihm kommen können. 10 Tests, 10 wichtige Lektionen. 10 Wahrheiten, an denen die Kinder Gottes sich beurteilen. Und wie Paulus sagt, prüft euren Glauben. Ob ihr im Glauben seid. Ob wir wirklich den wahren Glauben haben. Und liebe Geschwister, diese Tests nochmal haben das Ziel, wenn man da durchgeht, am Ende eine vollkommene Gewissheit zu bekommen. Und somit eine vollkommene Freude. Das soll das Ergebnis sein. Die Grundlage, oder es gibt ja so, mittlerweile kennen wir alle die Corona-Tests. Ich mag sie nicht so arg. Ich habe jetzt gehört, es gibt so einen Gurgeltest. Ich vermute, ich werde das machen, wenn es sein soll. Aber das in die Nase und so, das ist unangenehm. Es gibt irgendeine chemische Zusammensetzung, die dann entweder einen Strich 1, 2 oder wie auch immer macht. Da gibt es bestimmte wissenschaftliche Grundlagen, damit das kommt. Wir wissen auch, dass das nicht so gewiss sein kann. Manchmal ist man positiv, ist man negativ und andersrum auch. Dieser Test ist ein göttlicher Test und die Grundlage ist folgendes. Geht mit mir Johannes Kapitel 5, Vers 19. Ich möchte euch die Grundlage nennen, an der das Ganze geprüft wird. Was ist die Basis? Was ist das Prüfkriterium? Lest mit mir Vers 19. Wir wissen, jetzt gibt es 2 Dinge, die wir wissen. An diesen 2 Dingen werden in allen 10 Tests unser Glaube abgefragt. Wir wissen, ich warte noch kurz, bis der Letzte aufgeschlagen hat, so wichtig, Vers 19, dass wir aus Gott sind. Das ist das Erste. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Zu dieser Gewissheit muss man gelangen. Dieses Verständnis, oder daran wird geprüft, bist du aus Gott oder nicht? Oder redest du nur darüber? Hast du dich theoretisch einem Glauben angeschlossen? Nennst du dich reformiert, weil du da die Prinzipien gut findest? Was auch immer. Oder du die Gemeinde toll findest, die Gemeinschaft gut oder nicht gut. Das entscheidende Kriterium, bist du aus Gott oder bist du nicht aus Gott? Ich will es andersrum sagen. Bist du wiedergeboren oder bist du nicht wiedergeboren? Bist du teilhaftig der göttlichen Natur geworden, ja oder nein? Das ist die entscheidende Frage. Bist du wirklich ein Kind Gottes? Wenn ja, dann brauchst du keine Angst von diesen Tests zu haben. Wenn nein, dann hast du jeden Grund, dich zu fürchten. Warum? Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Das sind die zwei Gegensätze. Wir wissen, entweder bin ich aus Gott oder nicht. Und wir wissen, was die Welt ist. Und was ist die Welt? Abgrundtief böse. Wenn ich aus Gott bin, wie werde ich leben? Wenn ich von der Welt bin, wie werde ich dann leben? Wer aus Gott ist, wird so leben, wie Gott ist. Wer von der Welt ist, wird so leben, wie von der Welt ist. Nämlich wie? Böse. Und wie ist Gott? Das ist der Test. Bist du wiedergeboren eigentlich, ist der Johannesbrief. Bist du wiedergeboren? Hast du eine Wiedergeburt erlebt? Bist du eine neue Kreatur geworden? Bist du eine neue Schöpfung? Hast du wirklich Gott erkannt? Wenn ja, dann wird diese Gewissheit dir zu einer völligen und vollkommenen Freude, die dir niemand nehmen kann. Wenn nein, dann hast du jeden Grund, Gott anzuflehen. Dann ist kein Wunder, dass man so lebt wie die Welt. Dann ist kein Wunder, dass man die Welt liebt. Dann ist man kein Wunder, dass man da Böses tut. Dass man kein Wunder, dass man ungerecht ist. Das gehört zu der Welt. Dann ist man von der Welt, wenn man die Welt liebt. Verstehen wir, warum Johannes sagt, wer Gott liebt, hasst die Welt. Und wer die Welt liebt, hasst Gott. Man kann nicht beides lieben. Das, wo dein Herz hängt, das wirst du lieben. Entweder liebst du Gott oder du liebst die Welt. Entweder dem einen wirst du anhangen und den anderen verachten. Du kannst nicht beides lieben. Aber wenn die Liebe Gottes in dir ist, und das ist in dem, der von Gott geboren ist, der wird Gott lieben und nicht die Welt. Im Gegensatz zu so vielen Predigern von so vielen Kanzeln, liebe Geschwister, von der Schrift und in ihrer Autorität behaupte ich, so wie hier, wie ich stehe, es gibt eine feste, eine vollkommene, eine völlige Gewissheit des Heils. Sie gibt's. Warum? Weil es ist das Mittel Gottes, uns zu einer völligen Freude zu bringen. Und das ist, was er will. Diese Erkenntnis, dieses Verständnis ist nicht für eine Elitegruppe gedacht. Diese Erkenntnis, dieses Verständnis ist nicht für so eine Sonderheilige, besonders Heilige, die dann diese Erkenntnis und dann in ihrer Glückseligkeit rumschweben und besondere Offenbarung haben und der Rest muss sich halt damit begnügen, ja, ich hoffe, ich werde gerettet. Diese Erkenntnis ist für alle Kinder Gottes, für alle. Das ist Gottes Plan, Gottes Ziel. Das ist der Grund, warum wir diesen Brief haben. Damit unsere Freude vollkommen sei. Die Freude von uns allen. Jedes Kind Gottes soll diese Gewissheit erfahren. Jedes Kind Gottes soll diese Freude kennen. Denn wisst ihr warum? Denn diese Freude ist unsere Kraft. Denn diese Freude ist unsere Zuflucht. Das ist das. Aus der Freude heraus ist die Anbetung. Aus der Freude heraus kommt der Lobpreis. Aus der Freude heraus kommt die Dankbarkeit. Aus der Freude heraus kommt die Bereitschaft. Aus der Freude der Eifer. Aus der Freude die Kraft. Fehlt die Freude, dann muss man sich zu allem zwingen. Ist das ein wohlgefälliger Gottesdienst? Ist das, was Gott verherrlicht? Wo ist aber die Freude? Wo ist die vollkommene Freude? Weil Gewissheit fehlt, weil Verständnis fehlt. Deswegen sagt Gott, mein Volk kommt an Mangel an Erkenntnis. Diese wahre Erkenntnis, mein Volk kommt Liebe Geschwister, nochmal, es gibt eine vollkommene Gewissheit. Und darum gibt es eine vollkommene Freude. Fehlt es einer vollkommenen Gewissheit, fehlt an der vollkommenen Freude. Jeder, der die Kinder Gottes, die dieser Gewissheit beraubt, beraubt sie der vollkommenen Freude und macht sie zu Kindern Gottes, die traurig, ängstlich und verunsichert durch diese Welt gehen. Abgesehen davon, was für ein Zeugnis soll das sein? Was soll die Menschen anstecken? Wonach sollen sie sich uns beneiden? Also wofür sollen sie uns beneiden? In dieser Zeit, wo keine Gewissheit gibt. Liebe Geschwister, das, was wir haben, wir kennen das Morgen. Wir kennen übermorgen. Wir kennen das nächste Jahr, wir kennen die Ewigkeit. Wir haben Gewissheit. Wir wissen, was uns erwartet. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Keine Ängste haben. Wir haben Gewissheit. Und woher kommt sie? Aus der Heilsfreude. Aus der Heilsgewissheit. Wer das nicht hat, der fürchtet sich vor morgen. Vor allem. Wer aber das hat, hat vollkommene Freude in Christus Jesus. Und wir sehnen uns doch noch alle nach dieser Freude, oder? So sehr. Unser Herz ist traurig. Unser Herz ist beschwert, voller Sorgen, Ängste, Bedrängnisse in dieser Welt. Und was sagt Jesus? Ihr habt Angst in dieser Welt, ihr habt Bedrängnis. Aber ich habe diese Welt überwunden. Wie überwinden wir alles? Wie überwinden wir die Ängste? Wie überwinden wir die Schwierigkeiten? Wie überwinden wir die Bedrängnisse? Wie überwinden wir diese verfluchte Welt? Wie überwinden wir sie? Wie erlangen wir eine tiefe Freude? Wie bringen wir unser Herz zur Ruhe? Das ist der erste Johannesbrief. Darum geht es in diesem Brief. Wenn unser Herz uns verurteilt, dann. Wie bringen wir unser Herz zur Ruhe? Mit einer vollkommenen Freude. Da kommt das Herz zur Ruhe. Bevor ich die vier Verse durchgehe und Vers für Vers mit euch die ersten vier Verse auslege, will ich noch ein, zwei Minuten mehr Zeit nehmen und möchte mit euch diese herrliche Aussage vom Kontext der Schrift noch kurz uns aufzeigen. Denn das ist, was wir machen müssen. Wir müssen zuerst diese Aussage, diese Verse im Kontext des Briefes einordnen und dann müssen wir diese Aussage im Kontext der Schrift einordnen. Und da bemühe ich mich, das jetzt gleich zu tun und euch da etwas mit hineinzunehmen. Und das ist ungelogen, das ist schier unmöglich. Wisst ihr warum? Ich habe mir die Zeit genommen und habe die Bibel in Bezug auf die Freude durchgelesen, jetzt in meinen freien Tagen. Und ich musste mich begrenzen. Dann habe ich gedacht, okay, wenn ich alles nachlese, was überall Freude, freuen sich alle, ich würde ein bisschen längeren Urlaub brauchen. Dann habe ich mich darauf konzentriert, nur die Begriffe nachzuschlagen, von denen ich Freude, und das hat mich erschlagen. Die Fülle, das glaubt ihr nicht, das glaubt ihr, voll, die Schrift ist voll von diesem Thema, der Freude an Gott in Christus Jesus. Von daher, in gewisser Weise, ich nehme euch jetzt noch ein bisschen hinein in den Kontext der Schrift und möchte mit dieser Frage beginnen und dieses Thema dieser vollkommenen Freude noch etwas vertiefen. Und zwar aus dem Grund, weil in gewisser Weise ist das schon der erste Test. Ist das schon der erste kleine Test? Ein Vortest, der uns sozusagen ein bisschen vorbereitet auf das, was dann kommt. Und darum meine Frage, nicht persönlich. Bevor wir weitergehen in dem Studium dieser Schrift, kann ich dich persönlich fragen, der du, und ich spreche jetzt die an, die meinen, an Jesus Christus zu glauben, die denken, dass sie Christus haben, die denken, die haben ewiges Leben. Ich möchte dich fragen, gab es einen Moment in deinem Leben, einen Tag, eine Woche, eine Minute, eine Sekunde, vielleicht sogar ein Jahr, ich weiß nicht, gab es einen Moment in deinem Leben, an dem Punkt, du eine Erkenntnis, ein Verständnis von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, bekamst und seines Erlösungswerk und mit diesem Verstehen Freude in dein Herz strömte. Gab es diesen Moment, dass als du das erkannt hast, wer Jesus ist, nicht ein theoretischer Mann und historischer, sondern als dieses Verständnis seines Werkes und seiner Person in dir eine große Freude ausgelöst hat? Ich nenne das meine Wiedergeburt. Ich weiß es. Diese Freude, die war schon so unkontrolliert. Ich wollte mit jedem kämpfen. So stark war die Freude. Das Wissen um meine Erlösung in Jesus Christus war meine Freude geworden. Und ich sage euch warum, weil das kam in einer tiefen Depression in meinem Leben. Und obwohl ich da krank war, war ich voller Freude. Tiefer, vollkommener Freude. Vielleicht erinnerst du dich nicht mehr so daran. Ich habe eine andere Frage an dich, an den du denkst, du glaubst an Jesus Christus, bist sein Kind. Erfreust du dich heute immer noch an Jesus? Ist er immer noch für dich eine Freude? Nicht eine, die Freude, eine vollkommene Freude. Ist Jesus deine Freude? Kannst du über ihn sagen, so wie du vielleicht über deinen Verlobten oder deine Verlobte sagst, ich freue mich auf sie. Du kannst kaum erwarten, einen Brief zu bekommen. Du kannst kaum erwarten, eine Nachricht von ihm zu lesen. Etwas von ihm zu hören, Gemeinschaft mit ihm zu haben, mit ihm etwas zu erleben. Ist er deine Freude oder ist es deine Religion? Ja, da gehe ich hin in der Hoffnung, ich bekomme irgendwann mein ewiges Leben. Nein, so nicht. Ist Christus, hast du Freude an Christus, an der Person, nicht an einem theoretischen Gedanken, nicht an einem Lehrsystem, nicht an einer Lehre der Rechtfertigung. Hast du eine Freude an Christus selbst? Denn er ist unsere Freude, liebe Geschwister. Er ist unsere Freude. Was sagt Paulus? Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 4. Ihr wisst es, wenn ich sage, wisst ihr. Freut euch im Herrn. Und abermals sage ich euch, freut euch. Da heißt es, freut euch wie? Im Herrn. Nicht einfach freut euch. Wie kann man sich einfach freuen, wenn es euch schlecht geht und jemand kommt und sagt, hey, Willi, sei nicht so schlecht gelaunt. Sage ich, ja, vielen Dank. Würde ich auch gern nicht schlecht gelaunt sein. Jetzt freu dich doch einfach mal. Ja, gerne, hab nichts dagegen, wirklich. Schenk mir Freude, ich werde der größte Freude sein. Man kann nicht einfach sagen, Freude, jetzt freue ich mich. Funktioniert und jeder sieht, das ist lächerlich. Man blamiert sich. Es sei denn, es gibt einen Grund zum Freude, oder? Gib mir einen Grund, mich zu freuen. Und ich werde mich freuen. Ich bin nicht mit Absicht schlecht gelaunt. Gib mir einen Grund. Jesus ist der Grund der Freude. Wenn er aber für dich keine Freude ist, dann hast du ihn nicht erkannt, wie er ist. Dann kennst du ihn nicht. Dann bist du nicht in ihn verliebt. Andersrum, da liebst du ihn nicht. Denn wer ihn liebt, freut sich über ihn. Er ist seine Freude. Freut euch im Herrn. Petrus spricht, wir haben das im Petrusbrief durchgearbeitet, die ihr liebt, den ihr nicht gesehen habt. Und über ihn ihr euch freut mit einer unaussprechlichen Freude. Man kann diese Freude nicht in Worte fassen letztendlich. Mit einer unaussprechlichen Freude. Wisst ihr, warum Jesus Mensch wurde? Warum kam er auf diese Welt? Weihnachten steht vor der Tür, schreckenderweise. Also nicht an Weihnachten, sondern an die Lebkuchen beim Aldi. Steht vor der Tür. Und wir lieben diese Texte, diese herrlichen Texte. Dann erscheint die himmelsschade Engel bei den Hirten auf dem Feld. Und was sagen sie? Fürchtet euch nicht, denn heute ist euch große Freude widerfahren. Eine große Freude. Wem? Dem ganzen Volk. Nicht nur die Hirten dürfen diese Erfahrung der Freude teilen. Nicht nur die Weisen aus dem Morgenland. Das ganze Volk Gottes darf diese Freude. Dann gehen sie hin und sie schauen es an und sie betasten das. Und dann gehen sie fröhlich zurück und jubeln und erzählen weiter und sagen, wisst ihr, was wir gesehen haben? Freude erfüllt sie ihr Herz. Jesus wurde Mensch und der Engel sagt, denn heute ist euch der Heiland geboren. Das ist die Freude. Es ist Heilsfreude. Die Freude am Herrn ist Heilsfreude. Ich weiß, ich habe Rettung. Ich weiß, ich habe ewiges Leben in ihm. Das ist die Freude, die wir in Christus haben. Nicht, ich weiß, ich werde nicht krank. Ich weiß, mir wird es gut gehen. Ich weiß, ich werde meinen Schlüssel wiederfinden. Ich weiß, die Atombombe wird nicht auf mich fallen. Nein. Ich weiß, ich habe ewiges Leben. Das ist die vollkommene Freude. Von dieser Freude ist die Rede. Ich möchte euch bitten, mit mir Jesaja aufzuschlagen. Ich gehe mit euch durch Jesaja in ein paar Abschnitte und dann schließe ich damit. Wenn wir das Alte Testament auf diese Freude hin untersuchen und diese Freude studieren, wie darüber die Rede ist, eine Verheißung, eine herrliche Verheißung, voll davon, und Jesaja ist voll davon, der Evangelist, Kapitel 7, in Vers 14, Kapitel 7 heißt es, und siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden, richtig? Und einen Sohn gebären. Das ist das, die Menschwerdung Jesu. Die ist so zentral. Glaubt man nicht an die Menschwerdung Jesu, dass Gott in seinem Sohn Mensch wurde, gibt es keine Erkenntnis und keine vollkommene Freude. Die Gnostiker haben das verworfen. Es gab keine Freude. Die Prophezeiung kommt, ein Sohn wird geboren. Ja? Die Jungfrau wird schwanger werden. In Kapitel 9, könnt ihr schon weitermachen, so schnell werden wir jetzt durch Jesaja gehen. In Kapitel 9 heißt es, denn ein Kind ist uns geboren und ein Sohn uns gegeben. Vers 5, richtig? Ich sage das, weil ihr all das gut kennt. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn aber gegeben. Und was ist der Grund dafür? Schaut mal Vers 2, Kapitel 9, Vers 2. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Gott macht einem Land, das im Dunkeln liegt, in der Finsternis, das nicht sieht, voller Angst ist. Er bringt Licht und dieses Licht bringt Freude, eine vollkommene Freude. Eine Freude, Vers 2 heißt es, sie freuen sich vor dir, wie man sich freut an der Ernte, wie man jubelt beim Verteilen der Beute. Man bekommt etwas, man kriegt einen Grund zur Freude. Gott gibt etwas und dann erfreut man sich daran. Was gibt er? Einen Sohn. Ein Kind wird geboren. Das ist die Quelle unserer Freude. Warum? Er ist der Friede. Ich lese euch das. Das ist so herrlich. Die Zeit werde ich mir nehmen. Schaut mal. Vers 5. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Unsere Freude ist, warum? Er ist der Herrscher. Weiter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber. Ein guter Grund, oder? Sich zu freuen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, herrlich. Vater der Ewigkeit, unglaublich. Fürst des Friedens. Und dann heißt es, groß ist seine Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben. Was ist die Quelle der Freude? Ein Kind wird geboren und was wird er bringen? Frieden. Frieden mit Gott. Heils, Sicherheit. Gewissheit, zwischen Gott und mir ist alles gut. Mehr als gut. Freund, Geliebter. Und so entfaltet jetzt Jesaja, das durchgeht mir Kapitel 12. Schnell. Schnell, schnell eilen. Sorry, wenn ich jetzt nicht auf euer Tempo jetzt Rücksicht nehme. Ich muss jetzt schnell durch. Kapitel 12, Vers 2. Nein, ab Vers 1 muss ich lesen. Und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich. Da kommt der Lobpreis. Herr, ja, du hast mich gezürnt. Möge dein Zorn sich wenden, dass du mich tröstest. Jetzt kommt der Trost Gottes. Vorher war Gott auf sie zornig. Und jetzt heißt es, Gott wird nicht mehr zornig sein. Im Gegenteil, er wird uns trösten. Und jetzt schaut mal, was? Siehe, Gott ist mein Heil. Das ist der Trost. Das ist die Freude. Gewissheit, Gott ist meine Rettung, mein Heil. Ich bin voller Vertrauen und fürchte mich nicht. Heilsgewissheit. Ich juble, ich preise Gott. Warum? Ich weiß, Gott zürnt mir nicht mehr. Nein, im Gegenteil, er tröstet mich. Inwieweit? Ich habe Vertrauen und ich fürchte mich nicht mehr. Ich weiß, Gott ist nun mein Heil, meine Rettung. Und dann geht's weiter. Denn Jahwe, der Herr, ist meine Stärke und mein Loblied. Und er ist mir zum Heil geworden. Er ist mir zum Heil geworden. Und jetzt Vers 3. Und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus der Quelle des Heils. Das ist es. Woher kommt unsere vollkommene Freude? Wie werden wir wirklich glückselig? Wie werden wir nicht zu beneiden? Zu beneiden sein, nicht zu beneiden. Also, wie werden wir wirklich glückselig? Man kann auch übersetzen, freuen darf sich der, dessen Quelle der Freude Gottes Heil ist, Gottes Rettung ist, nämlich der Sohn Gottes. Denn das ist die Quelle. Wer diese Quelle hat und wer bei dieser Quelle bleibt und von dieser Quelle trinkt, wisst ihr, was er bekommen wird? Eine vollkommene Freude. Eine vollkommene Freude. Dem folgen jetzt viele, viele, viele. Und ich werde gleich zu dem letzten gehen. Und die viele Stellen, die davon reden werden. Gott wird reden, dass er sein Volk rausführen wird. Und dass sie wandeln werden, begleitet werden von Freude und Frieden. Und dass sogar die Bäume klatschen werden und mit den Jubeln sagen, Juhu, Freude, sie sind sicher. Die sind gerettet. Ihnen ist Vergebung geworden. Warum? Das Lamm Gottes, das für sie stellvertretend das Werk auf sich nahm. All das ist Jesaja 53 und so weiter. Völlige Freude. Gott spricht dann in Jesaja von einer ewigen Freude. Das heißt, eine Freude, die nicht aufhört. Geht mit mir ins letzte Kapitel Jesaja. Wer von mir die anderen Stellen haben will, schreibt mich an. Ich schicke sie hinzu. Jesaja oder online sind sie, werden sie dann bei der Predigt unten aufgeführt. Jesaja 61 ist ein interessanter Schluss. Nein, 66, ich entschuldige mich, 66. Ich lese ab Vers 3, okay? Wer ein Rind schlachtet, ist wie einer, der einen Menschen schlägt. Wer ein Schaf opfert, ist wie einer, der einen Hund das Genick bricht. Wer Speisopfer opfert, ist Schweineblut. Wer Weihrauch als Gedächtnisopfer darbringt, ist wie einer, der Unheil segnet. Gott zählt Dinge auf, die man nach dem Gesetz für Gott opfern muss. Und Gott sagt, wer sowas tut, und dann sagt, das ist Götzendienst. Eigentlich das, was das Volk nach dem Gesetz tun sollte, Gott Weihrauch und Opfer, Schlachtopfer, Brandopfer, sagt, vergleicht Gott mit Menschen töten, mit unreinen Dingen. Wieso? Weil hier es darum geht, wer das tut, um seiner Gerechtigkeit willen, wer so versucht, mit mir Frieden zu schließen, wer so versucht, in die wahre Ruhe und somit zu der völligen Freude zu gelangen, unmöglich. Das sind Werke Gerechtigkeit, das ist das Gesetz. Und jetzt schaut mal, was in am Ende von Vers 3 heißt es, wie diese ihre eigenen Wege gewählt haben und ihre Seele an ihnen Scheusalen gefallen hat. Das sind die Wege des Menschen. Sie sagen und erfinden Dinge oder tun Dinge, damit sie Frieden bekommen und Freude bekommen. Und Gott sagt, das sind ihre eigenen Wege. Das sind ihre Wege, das sind nicht meine Wege. Mein Weg zur vollkommenen Freude ist ein anderer. Und dann heißt Vers 4, so werde auch ich Misshandlungen für sie werden und über sie bringen, wovor ihnen graut. Was, wovor graut sie? Warum bringen sie die Schlachtopfer? Warum bringen sie die Brandopfer? Warum tun sie das und machen das nach dem Gesetz permanent? Wovor fürchten sie sich? Vor Gottes Gericht. Und was sagt Gott? Ich werde das über sie bringen. Sie fürchten das und machen das, aber das ist Götzendienst. Und ich werde genau das, wovor sie sich fürchten, ich werde das über sie bringen. Und dann heißt es, Vers weiter, wovor ihnen graut, weil ich gerufen habe und niemand geantwortet, weil ich geredet und sie nicht gehört haben, sondern getan haben, was böse ist in meinen Augen und das gewählt haben, woran ich kein Gefallen habe. Das ist nicht, was ich will. Ich habe ihnen den Weg des Lebens angeboten. Ich habe ihnen gesagt, wie sie Frieden bekommen. Ich habe alles getan. Ein Sohn ist geboren, ein Kind, ein Sohn geboren. Ich habe das Erlösungswerk vollbracht. Das Werk ist vollbracht. Ich habe ihnen gesagt, auf diesem Weg werde ich sie retten. Und nun, das ist die Quelle des Lebens und des Friedens und der Freude. Und sie haben diesen Weg nicht gewählt. Sie haben ihre eigene gewählt. Und schaut mal Vers 5. Hört das Wort des Herrn, die ihr zittert vor seinem Wort. Also ihr fürchtet euch, ihr zittert davon, jetzt hört's. Es sagen eure Brüder, sogenannten Brüder, die euch hassen. Sie nennen sich Brüder, aber einige hassen sie euch. Warum? Worin ist der Hass begründet? Die euch verstoßen meines Namens wegen. Sie haben Anstoß darüber, wie wir an den Namen des Sohnes Gottes glauben. Was ist der Anstoß? Schaut mal, dass wir, der Herr erweise sich herrlich, dass wir auf eure Freude sehen können. Wisst ihr, was sie sagen? Soll der Herr sich beweisen? Zeigt mir eure Freude. Ihr redet von einer Freude? Der Herr soll sich erweisen, dass wir eure Freude sehen. Welche Freude? Heilsgewissheit, Heilssicherheit. Eure Brüder hassen euch. Hassen um meines Namens willen. Warum? Weil in diesem Namen das Heil ist. Und sie sagen, wo ist die Freude? Wo ist die vollkommene Freude? Beweist mir eure vollkommene Freude. Haben wir diese Freude gegenüber all den Kritikern, die Lehre des Beharrens der Heiligen, der Heilsgewissheit hassen, als teuflisch bezeichnen, gegen die Brüder vorgehen und sagen, das ist gefährlich? Können wir ihnen zeigen, warum wir diese Lehre lieben? Haben wir diese vollkommene Freude? Ist das echt? Oder ist es nur ein reformatorischer Gedanke? Nur eine Auslegung Luthers. Ist Christus unsere Freude? Ist Christus meine vollkommene Freude? Denn das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken, sondern in Glauben, in Frieden und in Freude im Heiligen Geist. Das ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist Freude. Gleichst du einem jungen Mann oder einem alten Mann oder jungen Frau oder einer alten Frau, die hinging und dieses Reich Gottes entdeckt hatte und diesen Schatz entdeckt hat und so voller Freude darüber, was sie jetzt haben kann, dass sie hinging und alles verkaufte, was man hatte, um das zu bekommen. Das ist die vollkommene Freude. Das heißt, im Verhältnis zu der Welt ist das, was ich habe, meine Freude. Und ich bin bereit, all die Freuden dieser Welt, die man haben kann, zu verkaufen, weil ich diese vollkommene Freude kenne und habe. Andersrum, ist Christus dir so eine Freude, dass die anderen Freuden dieser Welt nicht ins Gewicht mehr fallen oder nicht? Wenn sie in Konkurrenz stehen, dann stimmt was nicht. Wenn du sagst, nee, die Freude fehlt mir, dann hast du keinen Anteil an Gott. Ich möchte beten. Du bist unsere vollkommene Freude. Und Jesus Christus, Anteil an dir haben bedeutet Anteil an deinem ewigen Leben haben. Und wir werden das gleich bezeugen. Und mein Gebet ist wirklich, Jesus, dass du deine Kinder durch dieses Wort bestätigst in ihrem Herzen, durch den Geist, und dass sie wissen, ob sie deine Kinder sind, weil sie diese Freude kennengelernt haben. Und ich möchte dich bitten, dass du in ihnen diese Freude ins Herz legst, jetzt im Abendmahl es zu bezeugen, es zu bekennen, dass du ihre wahre Freude bist, dass sie Gemeinschaft mit dir und untereinander haben in diesem herrlichen Zeugnis. Ich danke dir für dieses Buch. Amen.